Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Ich grüße Sie. Der Kindernotdienst kümmert sich um Kinder, um die sich sonst niemand kümmert. In Berlin müsste sich aber mal jemand um den Kindernotdienst selbst kümmern. Immer wieder sagen die Beschäftigten, sie seien überlastet, es gebe unhaltbare Zustände in der Betreuung. Unter den Kindern komme es zu teils heftiger Gewalt. Und weil sich kaum etwas getan hat, haben die Beschäftigten wieder demonstriert. RBB-Reporter Sebastian Schöbel hat sie begleitet.
Mit Pfeifen, Transparenten und einem Megafon waren knapp 400 Mitarbeitende der sozialen Dienste am Morgen vor die Bildungsverwaltung nahe dem Alexanderplatz gezogen. Vor allem wegen einem Thema.
Die Berliner Kinder- und Jugendhilfe befindet sich im Kollaps. Wir sind nicht davor, wir sind mittendrin.
Besonders beim Kindernotdienst ist die Lage dramatisch. Der Krankenstand beim Personal wegen Überlastung sei hoch. Unter den in höchster Not aus ihren Familien geholten Kindern und Jugendlichen käme es nun regelmäßig zu Gewalt. Denn deren Betreuung beim Kindernotdienst sei nicht mehr sichergestellt. Das berichtet ein Mitarbeiter anonym dem RBB. Seiner Aussage haben wir nachgesprochen.
Die Sache ist so eskaliert, dass sich Kinder Pflastersteine von der Straße geholt haben, um die Einrichtung zu demolieren und sie nach Betreuern und anderen Kindern zu werfen.
Die Lage sei zuletzt noch einmal schlimmer geworden, erfuhr der RBB, weil inzwischen 60% der Mitarbeitenden krankgemeldet sind. Der Kindernotdienst kommt immer dann zum Einsatz, wenn Kinder schnell aus möglicherweise gefährlichen Situationen, vor allem in ihren Familien, geholt werden müssen, rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres. Eine enorme Verantwortung mit dramatischen Konsequenzen, falls man Kinder in Not nicht ausreichend betreut oder eventuell gar nicht mehr rechtzeitig erreicht, sagt die langjährige Sozialarbeiterin Kerstin Kubisch-Piesk.
Wenn am Ende was passiert, wenn ein Kind in dieser Stadt stirbt, ist es immer die Sozialarbeiterin, die dann haftbar gemacht wird.
Schon lange beklagen die Mitarbeitenden die unhaltbaren Zustände, vor allem wegen des Personalmangels und der Überlastung. Oft bleiben die Kinder auch deutlich länger als 3 Tage oder kommen immer wieder. Der für Familien und Jugend zuständige Staatssekretär Falko Lieke von der CDU kennt die Lage. Er war selber einmal Jugendstadtrat in Neukölln. Aber auch er ist sauer.
Wir haben sehr, sehr viel Unterstützung geleistet. Und Entschuldigung, wenn 28 Kolleginnen und Kollegen krank sind, auf einmal, stelle ich mir tatsächlich die Frage, ob das noch so in Ordnung ist. Also wenn alle zur Arbeit kommen würden, hätten wir da kein Problem.
Lieke verweist auf zahlreiche Maßnahmen der jüngsten Zeit. Mehr Personal für mehr Betreuung der Kinder, eine neue Leitung wurde benannt und bald soll es einen zusätzlichen Standort geben mit weiteren Plätzen. Im direkten Gespräch mit den Demonstrierenden versprach er, beim großen Jugendhilfegipfel im Oktober werde er mit am Tisch sitzen.
Landespolitikreporter Sebastian Schöbel. Der neue schwarz-rote Berliner Senat will vor allem in der Verkehrspolitik eigene Akzente setzen. Bereits für Aufregung gesorgt hat die neue Verkehrssenatorin von der CDU. Sie stellt den Radwegeausbau, der von Rot-Grün-Rot beschlossen wurde, gerade auf den Prüfstand. Anscheinend sollen die entsprechenden Gelder des Senats im neuen Haushalt erheblich gekürzt werden. Das geht aus senatsinternen Unterlagen hervor, die dem RBB vorliegen. Die Kritik folgte prompt, berichtet RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Beim Fahrradclub ADFC stehen die Telefone nicht mehr still. Selbst aus dem Ausland melden sich Journalisten und wollen wissen, was da gerade auf Berlins Straßen passiert, berichtet ADFC-Sprecher Karl Grünberg.
Die fragen sich, was ist in Berlin los? Also vollführt jetzt die Stadt einen Verkehrshechtsprung zurück ins letzte Jahrhundert?
Sein Verband nehme die aktuelle Senatspolitik genauso wahr, sagt Grünberg. Offenbar solle bewusst Politik gegen Radfahrer gemacht werden, vermutet er. Diese Befürchtung teilt die radverkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Oda Hassepass. Sie sorgt sich vor allem um die Sicherheit von älteren Menschen und Kindern, wenn es beim Radwegestopp und den Kürzungsplänen bleibt.
Allein in 23, wenn jetzt diese Projekte nicht gestoppt werden würden, wären 50 weitere Kilometer sicherer Radwege auf den Weg gebracht worden. Es läuft jetzt gut an. Jetzt könnte man wirklich ins Machen kommen.
Deutlich auf Distanz zu den möglichen Kürzungen im Radetat geht auch die mitregierende SPD. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Tino Schopf betont, die schwarz-rote Koalition sei für mehr und sichere Radwege angetreten.
Dieses Ziel erreichen wir mit Sicherheit nicht, wenn wir jetzt mit einem spitzen Bleistift Finanzmittel für den Radverkehr minimieren.
Mit der SPD seien Kürzungen nicht zu machen, schiebt Schopf hinterher. In der Koalition gibt es also Gesprächsbedarf, auch wenn CDU-Verkehrspolitiker Johannes Kraft die Aufregung relativiert.
Wenn man sich mal anschaut, was jetzt sozusagen die aktuelle Diskussionsgrundlage ist, dann reden wir immer noch darüber, dass im Doppelhaushalt 2024, 2025 noch deutlich mehr Geld eingestellt wurde, als das, was 2022 überhaupt abgeflossen ist und verbaut wurde.
Allerdings war 2022 in der ersten Jahreshälfte eine Haushaltssperre in Kraft, sodass Geld teilweise teilweise nicht bewilligt und ausgegeben werden konnte. Für alle, die auch weiter skeptisch bleiben, was den Radwegebau unter Schwarz-Rot betrifft, hat Kraft aber noch einen Joker im Ärmel. Es werde ja das bis zu 10 Milliarden Euro schwere Sondervermögen Klimaschutz geben. Auch aus diesem Topf könnten Radwege finanziert werden, stellt der CDU-Politiker in Aussicht.
Das letzte Wort ist da wohl also noch nicht gesprochen, Jan Menzel, über mögliche Kürzungen des neuen Berliner Senats für den Radverkehr. Und was sagen andere Verkehrsteilnehmer zum Thema? Viele sind ja mal so unterwegs und haben durchaus eine Meinung. Das hat rbb24-Reporter Markus Streim am Cottbusser Damm in Berlin-Kreuzberg herausgehört.
Fast 2 Meter breit, der durchgängige Radweg vom Cottbusser Tor bis zum Hermannplatz. Viel Raum, der in Corona-Zeiten Autofahrern weggenommen wurde. Das müsste sich jetzt ändern, meinen die Rentner Wolfgang und Heide.
Die tun da alles lahmlegen. Und das finde ich nicht in Ordnung, auch als Nicht-Autofahrer.
Die sollten gerechter sein und sagen, die Autos haben ihr Recht und die Fahrräder. Es wurden ja alles Fahrradspuren und die Autofahrer, die müssen da auch Platz haben.
Auf der verbliebenen Spur kommt der Autoverkehr eigentlich ganz gut voran. Nur legale Parkplätze gibt es kaum noch, was von vielen, vor allem SUVs mit großem Platzbedarf, einfach ignoriert wird. Und den Gewerbetreibenden Christian besonders ärgert.
Eigentlich darf man hier, wo hier überall geparkt wird, nirgendwo parken, sondern nur in gekennzeichneten Flächen, B- und Entladen, was für die Gewerbetreibenden nicht möglich ist, weil das auch immer komplett zugeparkt ist und hier wird eben einfach nicht kontrolliert. Das ist das Hauptproblem.
Auf der breiten Radspur aber läuft der Verkehr problemlos. Fahrräder, E-Bikes, Roller, Lastenräder, alle kommen gut voran. Kaum vorstellbar, dass ihnen der Raum wieder genommen werden könnte. Und trotzdem wünscht sich Radfahrerin Elke noch Verbesserungen.
Auch hier am Cottbusser Tor, wenn es so Übergänge gibt von den Radwegen in die Straßen, das ist oft nicht gut gelöst. Ich finde, dass eigentlich jeder Verkehrsteilnehmer ein bisschen achtsamer sein müsste. Also, dass man nicht davon ausgeht, dass man per se Vorfahrt hat, also weder als Autofahrer noch als Radfahrer.
Insgesamt mehr Rücksicht von allen Verkehrsteilnehmern ist wohl nötig, egal wie sich die Verkehrspolitik ändern wird.
Markus Streim mit einer Umfrage aus Berlin-Kreuzberg. Wildschweine, Rehe, Füchse und auch immer mehr Wölfe, was Stadtmenschen oft ganz romantisch finden, kann für Landmenschen zum Problem werden. Deshalb hat Brandenburgs Umwelt- und Forstministerium jetzt den Entwurf für ein neues Jagdgesetz präsentiert. Was drinsteht, sagt Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
37% der Landesfläche von Brandenburg sind Wald. Wenn der klimaangepasst mit deutlich mehr Laubbäumen erfolgreich umgebaut werden soll, müssten die Jägerinnen und Jäger mehr Rehe, Dammwild und Hirsche erlegen, sagt Klimaschutzminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen. Darum jetzt der dritte Entwurf, das Jagdgesetz zu verändern.
Wir haben in Brandenburg mit den höchsten Wildverbiss in ganz Deutschland. Jeder zweite junge Baum wird durch Wildverbiss geschädigt oder vollständig vernichtet. Wir stehen vor der wirklich historischen Aufgabe, jetzt den Waldumbau in die Wege zu bringen. Weg von den Kiefernwäldern. Und was wir schaffen müssen, ist, dass die Jägerinnen und Jäger das tatsächlich auch als ihren Auftrag sehen. Jagd nicht nur als Hobby zu begreifen, sondern Jagd tatsächlich auch als einen Dienst an der Allgemeinheit.
Künftig sollen im Land Brandenburg Waldbesitzer, die mindestens 75 Hektar Wald besitzen, selbst zur Jagd gehen dürfen. Bisher sind dafür 150 Hektar vorgeschrieben. Wenn sich kleinere Waldbesitzer mit weniger als 75 Hektar zusammenschließen, kann dann über Jagdgenossenschaften und Forstbetriebsgemeinschaften das Jagdrecht ausgeübt werden. Die Pachtzeit soll auf 9 Jahre beschränkt und Jäger zum Ersatz von Wildschäden herangezogen werden. Außerdem sollen Jäger einmal im Jahr einen Schießübungsnachweis erbringen. Alle 3 Jahre sollen laut Gesetzentwurf Waldbegehungen stattfinden. Von einem wichtigen Schritt in Richtung Waldumbau spricht der Waldbauernverband Brandenburgs in einer ersten Einschätzung. Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag kritisiert zu geringe Veränderungen am Jagdgesetz. Im Spätherbst soll die Neufassung des Brandenburger Jagdgesetzes im Landtag diskutiert und beschlossen werden.
Landespolitikreporter Thorsten Südow. Die Fachkräfte von morgen dürften wohl meist noch zur Schule gehen. Und damit sie auch wirklich Fachkräfte werden, will der Berliner Senat die betriebliche Ausbildung fördern. Mit Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Ende August soll ein Bündnis für Ausbildung starten, um die Zahl der Ausbildungsplätze in Berlin dauerhaft zu erhöhen. Worin die Peitsche besteht, das erklärt Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Bundesweit bilden rund 20% der Betriebe aus. In Berlin sind es nur 10%. Deshalb seien zuletzt rund 3000 junge Leute ohne Ausbildungsstelle geblieben, sagte Arbeits- und Sozialsenatorin Kieseltepe. Wirtschaftssenatorin Giffey ergänzte, dass gleichzeitig allerdings auch zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Im Rahmen des Bündnisses mit der Wirtschaft soll es deshalb auch darum gehen, wie Jugendlichen eine bessere Berufsorientierung geboten werden kann. CDU und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass bis Ende April 2025 mindestens 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze entstehen sollen. Andernfalls soll eine Ausbildungsplatzumlage eingeführt werden. Wirtschaft und Gewerkschaften reagierten prompt. Beim Bündnis dürfe es nicht darum gehen, einer Ausbildungsplatzabgabe den Weg zu bereiten, teilten die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg mit. Man sehe im Bündnis aber eine Chance, mehr junge Menschen für den Weg in die Berufswelt zu gewinnen. Vor allem bräuchte es dafür eine bessere Schulbildung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte dagegen, dass der Senat vorsorglich an einem Gesetzentwurf für eine Ausbildungsplatzumlage arbeite.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.